Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die siebte Kunst. Und zwar zu einer weiteren Stammtischfolge. Und ich habe heute wieder mal nicht den Timo dabei, sondern den guten Jan. Kennt man unter anderem vielleicht vom YouTube-Kanal Hilarus, ist ein guter TFM-Kollege von mir und wir teilen nicht nur das, aber das ist das, was uns heute hierher bringt, nämlich die Leidenschaft zu filmen.
Absolut. Schöner hätte man es nicht sagen können, ja genau. Also ich habe einen YouTube-Kanal, da mache ich oder habe in der Vergangenheit Videos gemacht, bald kommt wieder etwas, es ist etwas in der Pipe. Zuletzt habe ich auch einen Stop-Motion-Kurzfilm gemacht, den man dort bald sehen kann, Böfei. Vielleicht hat der eine oder andere den schon im Filmcasino sogar sehen dürfen. Hätte mich sehr gefreut. Genau. Und ich bin froh, heute hier sein zu dürfen.
Sehr schön. Danke, dass du da bist. Vielleicht direkt mal zum Einstieg, dass man auch so ein Bild hat. Weil wir wollen ja heute, wir haben so ein paar Themen mitgebracht, über die wir locker schwadronieren können. Aber vielleicht mal so ganz grundlegend, was ist dein Zugang zu Film oder Lieblingsfilm ist immer so eine schwierige Kategorie, aber mal so ein kurzer Abriss.
Ein kurzer Abriss. Ich würde sagen, ich bin ein Kind des Internets. Ich habe meine Liebe zum Film in erster Linie durch YouTube entdeckt und bin da auch irgendwie geblieben. Also ich bin ein ganz großer Fan von so Low-Budget-Zeug. Also das weißt du eh, meine absoluten Lieblingsfilme sind Creep und Creep 2, weil ich finde, das ist eine Kunst, somit eigentlich ein wenig to no budget, dann doch irgendwie eine Geschichte zu erzählen und eben aus dieses Budget noch zu nutzen oder eher dieses Fehlen von Möglichkeiten kreativ einzusetzen. Und deshalb finde ich, das ist so mein Perspektiv. Ich bin auch so auf Filme eigentlich gestoßen, also durch YouTube-Trailer und dann entdeckt man irgendwann Wolfgang M. Schmidt und die Filmfabrik und Cinema Strikes Back etc. und ist dann plötzlich da in dieser totalen Bubble der Begeisterten.
Die Filmzeitschrift des 21. Jahrhunderts
absolut.
Ist YouTube.
Ach so, ja, nein, doch, absolut.
Ja, oder welchen Kanal meintest du jetzt mit die Filmzeitschrift des 21. Jahrhunderts?
Das hast du ja gesagt.
Nein, gut. Ist egal. Vielleicht noch kurz zum Setting. Timo hat den letzten Stuhl, den wir in meinem Podcast verwendet haben, zu Grabe getragen. Ist in der dubiosen Weihnachtsfolge auch dokumentiert. Vielleicht veröffentlichen wir sie dann eines Tages. Aber deswegen sitzen wir jetzt hier in so einer studentischen Atmosphäre.
Ja, es hat was von so einer Studentenfeier, finde ich. Also es ist so, keine Ahnung, man hat sich gerade gemeinsam einen Film gegeben, ist eigentlich komplett betrunken und legt sich dann auf den Boden, weil man zu faul ist, irgendwie sich noch auf einen Stuhl hoch zu
hieven.
Hieven. Tolles Wort. Ja. Aber ist auch schön hier. Wir haben auch atmosphärisches Licht, selbstverständlich.
Ja.
Man sieht sie, die Flamme der Begeisterung, die uns verbindet. Uns ja.
Aber gut.
Sehr poetisch.
Ja, starten wir doch einfach mal rein in ein Themenkomplex, der der mir sich so ein bisschen aufgedrängt hat, als ich jetzt letztens mich endlich dazu durchgerungen habe, Saltburn anzuschauen. Und über den Film wollen wir sprechen auch so ein bisschen. Aber zunächst mal, warum dieser Film jetzt in Verbindung mit vier anderen Filmen, ich sehe da nämlich durchaus Gemeinsamkeiten und vielleicht kann man da sowas wie einen Trend oder eine Bewegung festmachen. Ausgelöst durch Parasite 2019, der, glaube ich, unstrittig großartig ist.
War das wirklich der erste jetzt von der Liste?
Das ist der erste. Also ich habe die Filme The Menu, Saltburn, Triangle of Sadness und Parasite eben. Parasite ist 2019. Triangle of Sadness und The Menu sind beide aus 2022 und Saltburn ist jetzt eben Ende 23 erschienen. Und ich meine da so eine Ähnlichkeit auszumachen, wie dort mit Kapitalismus Kritik als Mittel gearbeitet wird, um entsprechend irgendwie eine Botschaft zu verpacken von gesellschaftlicher Relevanz, wo sich dann im Feuilleton die alten Meister der Kritik beömmeln können über das ach so subversive Werk XY. Aber vielleicht erstmal dein grober Gedanke zu dieser Idee, diese Filme zusammenzubringen.
Ja, finde ich sehr passend. Ich muss sagen, ich bin ja selbst das, was man in einer eine linksversiffte Tomate und bin eigentlich immer sehr begeistert, weil ich finde, es ist ja schon eigentlich erschreckend selten, dass sich noch Filme eben, aber jetzt halt immer häufiger, dass marxistische Themen aufgegriffen werden, finde ich. Parasite ist halt wirklich, glaube ich, vielleicht sogar der beste von dieser ganzen Liste. Mhm. Und wenn wir jetzt gleich reinstarten in das Thema, was ich spannend finde, was zum Beispiel jetzt auch, du hast schon über Saltburn geredet und Parasite, was die verbindet, ist etwas, ich habe jetzt den genauen Wortlaut vergessen, ich glaube, es war Prophetenkapitalismus, dass sich eben mit diesen reichen Figuren auf eine ganz besondere Art und Weise auseinandergesetzt wird. Also es ist jetzt nicht so ganz klassisch, die sind das Böse. Da gibt es auch einen tollen Film aus 2021 von Netflix, I Came By, falls den jemand gesehen hat. Ich glaube, keine Sau hat ihn gesehen. Obwohl der Hauptdarsteller aus 1917 da die Hauptrolle spielt, also es ist ein guter Film. Aber der ist eben sehr plump und finde ich zumindest, weil er einfach eben den Großkapitalisten in eine sehr simple Art und Weise in diese Rolle des Despoten steckt, was natürlich bis zu einem gewissen Grad schon notwendig ist. Aber ich finde es auch ein bisschen unkreativ und ich finde es sehr spannend, wie also insbesondere das Parasite diese Thematik eben ausarbeitet, wenn man jetzt an diese ganze Keller-Situation denkt, wo eben dieser Mann, dessen Namen jetzt entfallen ist, der dort mit seiner Frau im Keller schwankt. Und
Der Ehemann von der Putzfrau, der Ehemann.
Genau, genau. Der da jeden Tag Lichtzeichen gibt und eigentlich seinen Dank ausspricht für die großartigen Leistungen eigentlich seines Hausherren, könnte man fast meinen.
Ja, also wir haben auf jeden Fall überall diese Klassenthematik in gewisser Weise drin, vielleicht am wenigsten stark in der Menu.
Wahrscheinlich.
Wo es vielmehr noch so um Konsum und auch Kunstkritik geht und wie damit umgegangen wird. Aber es gibt eben da auch eben klassenbedingte Rezeptionsweisen, Mechanismen. Man denke nur an den Wiener Opernball oder solche Aktionen, wo Klasse dann als Phänomen sehr deutlich in den Vordergrund tritt.
Ja, total, auch bei der Rolle von Anna Taylor-Joy, der das ja auch direkt dann, die als wie wird es, sie ist eine derjenigen, die dient, glaube ich, wird gesagt, oder?
Ja. Genau, also da wird auch dieses Bediensteten Herrenverhältnis, Herrschaftsverhältnis deutlich gemacht. In Parasite haben wir es mit einer sehr reichen Familie zu tun und auf der anderen Seite einer sehr armen Familie und eben auch dieses Hausangestelltenverhältnis. In The Menu gibt es eben dieses die Bediensteten in diesem Nobelrestaurant und die Gäste und den Koch. In Triangle of Sadness wird das Ganze dann auf eine Yacht verlagert, auf einen Kreuzfahrtdampfer, wo es eben dann auch wieder diese Dichotomie gibt. Und in Saltburn ist es eigentlich ein, wie sich später rausstellt, wir spoilern ja, Mittelschichtsjunge.
Oh, hätte man vielleicht sagen müssen, ne?
Nein, wir spoilern eh immer, aber ich hab's ja gerade... Ja. So zwei Sekunden vorher gesagt, ich hab's schon gesagt.
Ja. Fair enough.
Wie sich dann herausstellt, ein Mittelschichtsjunge ist, der eben auch auf so ein Anwesen kommt. Und es gibt eben nicht nur diese Dichotomie, sondern es gibt immer diese Mischform. Also es gibt in A Triangle of Sadness dieses Paar, was im Zentrum steht, Carl und Yaya, also Harris Dickinson und Shelby Dean Creek. Heißt sie oder so. Und die sind ja, haben ja auch eigentlich nur diese Kreuzfahrt gewonnen. Genauso Anya Taylor-Joy in The Menu ist eigentlich auch so in so einem Zwischenfeld drin, in dem sie keine der Bediensteten dort ist, aber eigentlich auch nicht zu dieser Klasse angehört, die dort speist. Und in Saltburn haben wir es eben auch mit diesem Mittelschichtsjungen zu tun, der da so ein bisschen zwischendrin schwankt. Anders als mit dem anderen Freund, der dunkelhäutige beste Freund von Felix auch.
Was ist sein Name?
Farley.
Farley, right.
Farley, genau. Und der ja wirklich anscheinend aus prekären Verhältnissen zu kommen scheint. Und in Parasite eben dieses Spiel mit dem Sein, mit dem Schein des Seins, so, wo eben auch dann so Dynamiken innerhalb stattfinden.
Ja, fand ich ganz, also ich habe jetzt Saltburn jetzt gerade erst gesehen und ich fand das sehr spannend. Ich finde, also es wirkt ja sogar wie gehobener Mittelstand eigentlich. Also es ist ja wirklich, das ist ein großes Haus und vor allem das Ganze spielt ja auch in...
Von Oliver jetzt, von
ja, genau,
Barry Keoghan.
Genau. Das Ganze spielt ja auch in UK, die ja allgemein das darf man nicht unterschätzen, da herrschen ganz prekäre Zustände in vielen Gebieten. Deshalb ist es eigentlich schon, glaube ich, relativ beeindruckend, was das für eine Bude ist. Also es ist... Da wollen wir mal drüber nachdenken erstmal. Aber was impliziert das? Ich finde eben so interessant, was auch diese Filme zahlen, ist eine gewisse Dekadenz eben von dieser, wie nennen wir es denn jetzt, die obere Klasse, schätze ich. Und ein gewisses,
die da oben.
Eine gewisse Dummheit. Und man hat schon, man neigt schon manchmal zu ein bisschen Mitleid mit ihnen.
Ja, aber da gibt's dann auch wieder eben Unterschiede, glaube ich, zwischen den Filmen. Also in Parasite und The Menu sind die wird die herrschende Klasse vielleicht am unsympathischsten gekennzeichnet und in Triangle of Sadness vielleicht am allerplumpesten. Ja, also wo stimmt. Diese Dekadenz eben dann als das große Problem der Reichen dargestellt wird. Das Problem ist ja nicht, dass die Champagner trinken, sondern das sind ja die realökonomischen Umstände und das ist auch mein großes Problem mit Triangle of Sadness, dass der eben da so auf sehr oberflächlichen Ebene eben bleibt.
Und das Ganze auch am Ende, oder entschuldige.
Ne, bitte.
Das Ganze am Ende auch irgendwie so ein bisschen naturalisiert eben mit diesem...
Gollum. Na, es ist eine Darstellung, diese Fratze mit dem Stein und so weiter, das also... Ich war regelrecht entsetzt. Also ich muss sagen, ich finde diesen Film absolut widerlich.
Die Fratze mit dem Stein, jetzt denke ich an Parasite, was?
Meinst? Nein, die Bedienstete, die mit überlebt
in Triangle of Sadness. Die am Ende eigentlich in die herrschende Rolle eingeht, dadurch, dass sie die Einzige ist, die weiß, wie man überlebt.
Genau. Und die dann am Schluss, als sie dem Stein erschlagen will, fast aussieht wie Gollum, der sich gleich einen Fisch krallt. Also so wirklich so eine Überzeichnung mit so fettigen, langen, strähnigen Haaren, die ins Gesicht hängen, ein hassverzerrtes Gesicht, Speichel, der überall rausspritzt und ein irrer Blick eigentlich. Und eben diese Naturalisierung.
Als wäre das Natürlichste der Welt, dass man in dem Moment, wo man die Chance dazu hat, dass man diese Chance ergreift und eigentlich sich selbst an die Spitze stellt.
Ja, ich meine, man kann das ja machen. Man kann ja so einen anthropozentrisch-pessimistischen Film machen irgendwie. Aber
misanthropischer.
Ist dann ein misanthropisch, ja, vielleicht posthuman kann man das. Nein, aber dass man das kann man ja machen. Aber dann ist die Frage: tarnt man das dann als linke Kritik? Also, weil der Film kommt so daher, da gibt's dann diese Szenen, wo irgendwie Marx und irgendwer anders so in so einer Art Rap-Battle zitiert werden. Ja, genau. Der mit Scheiße handelt. und das, also es erweckt den Eindruck davon, irgendwie eine ökonomisch linke Kritik zu sein, aber ist eigentlich das Gegenteil.
Ja, ist dann eigentlich sehr... Ja, da stimme ich dir voll zu. Will denn eigentlich, es gibt keinen Alternativvorschlag. Es ist so ein bisschen, wir sind jetzt stuck in dieser Welt und so sind die Menschen und es gibt da auch keinen Ausweg raus. Kein friedliches Miteinander. Das ist nicht möglich, weil in dem Moment, wo du auf diesen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ich finde das allgemein schon das Szenario eben ein bisschen strange. Weil es irgendwie so auf, ich finde, es spielt so auf so einen Urzustand, also dieses Inselleben. Dann, also es, und ich, dieser Urzustand, also ich finde, finde ich auch ein bisschen schwierig, dass das überhaupt irgendetwas auszusagen hat, wie du in dieser extremen Situation handelst.
Und das dann, also,
mich nicht.
Das ist ja auch dann dieses Problem, vom Mikrokosmos auf den Makrokosmos zu schließen. Also, das kann in vielen Fällen funktionieren, als Fallstudie, als. Also, im Melodram ist es ja ganz häufig so, dass man dann die Familie nimmt und an dieser dann gesellschaftliche Missstände durchexerziert, aber es ist dann die Frage, also man muss dann, glaube ich, immer klar trennen, inwieweit das dann wirklich 1:1 übertragbar ist.
Ja, das sowieso. Ob das jetzt überhaupt... Ja, du bist aber allgemein auch kein Fan von Melodrama, habe ich schon rausgehört, oder?
Das stimmt nicht. Ich bin großer Freund von Fassbinders Melodramen zum Beispiel.
Fassbinder wäre eigentlich auch interessant jetzt nochmal in dem Kontext dieses Ganzen.
Ja, bitte, es ist ja ein Stammtisch.
Das stimmt eigentlich. Ja, Faustrecht der Freiheit will ich empfehlen. Das ist ein fantastischer Film, der sich auch eigentlich mit einem sehr ähnlichen Thema auseinandersetzt. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ist Faustrecht der Freiheit, so sehr ähnlich zu Saltburn, nur ohne diesen Twist mit Olli, dass Olli eigentlich derjenige ist, der hier die andere Person eigentlich ausnutzt. Also es ist wirklich Fassbinder selbst, der da eigentlich zu einem Boy-Toy wird und am Ende eigentlich dafür draufzahlt, dass er eigentlich keine Ahnung hat von den Regeln des reichen Volks. Und eigentlich am Ende, also wirklich, nimmt ein ganz tragisches Ende auch, deshalb, wo ihm noch in den letzten Sekunden auch das Geld aus der Tasche gezogen wird, nachdem er schon gestorben ist. Entschuldige, ich wollte jetzt auch wieder nicht.
Du bist ja, ich wollte es noch anmerken. Faustrichterfrei, da hast du mich jetzt natürlich bewusst kalt erwischt, weil wir schon oft darüber gesprochen haben, dass ich den noch nachholen muss.
Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja.
Aber
jetzt nur als kurz, und darum soll es ja auch gar nicht gehen. Also wir haben jetzt diese fantastischen Filme, aber ich wollte es nur kurz anmerken, dass ich dann, das wäre auch ein Das sind Parallelen. Also deshalb finde ich es ja so spannend, was Saltburn macht mit diesem Twist. Also eben, dass dann Olli eigentlich ein Mittelstandscharakter ist, der obsessiv damit ist, in diese Rolle des Großreichen zu kommen.
Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu Fassbinder und dann können wir vielleicht wirklich mal uns auf Saltburn konzentrieren, weil das ist jetzt dann doch vielleicht ein wirres, also wir setzen natürlich eh voraus, dass die Filme gesehen worden sind, optimalerweise, aber selbst wenn man sie gesehen hat, ist dann vielleicht doch schwer, so diesen wilden Springen.
Ja, wir waren bei Triangle.
Genau, ich wollte noch zu Fassbinder nur sagen, dass bei Melodramen halt häufig die Tendenz da ist. Douglas Sirk ist ja so der große amerikanische oder eigentlich deutsch-amerikanische Melodramenregisseur. Und der ist ja ganz stark prägend gewesen für John Waters oder eben auch Fassbinder. Und der Unterschied ist aber der, dass Fassbinder und John Waters eigentlich einen nicht entlassen. Also sie konfrontieren ihn, wie anscheinend in Faust, Recht der Freiheit, mit einem verzweifelten Ende, wie in Angst essen Seele auf, mit einem nicht lösbaren Konflikt, in Lola eigentlich mit der totalen Vereinnahmung durch die Kulturindustrie und so weiter. Und bei John Waters haben wir das dann auf einer queeren Ebene mit, dass man dann entlassen wird mit die Wein, die Hundekot frisst, echten, am Ende von Pink Flamingos. Also das nur am Rande zum Melodram. Bei Triangle of Sadness, um darauf jetzt wieder zurückzukommen, bevor wir dann wirklich zu Saltburn gehen, ist es ja so, dass dieser Film dann auch so eine merkwürdige Dreiteilung hat. Also er zeigt dir erstmal dieses Paar in ihrem privaten Umfeld. Finde ich die beste Szene des Films eigentlich dieser Streit übers Trinkgeld geben oder übers Bezahlen. Und verliert sich dann aber eigentlich mit jeder Minute immer weiter, weil wir haben da im zweiten Teil diese karikierte Darstellung der Oberschicht, die da eben ihr dekadentes Leben führt mit ihren Marotten und so weiter. Wir haben diese Zwangsbespaßung, falls du dich erinnerst, das ist, glaube ich, Sunny Melles, die das verkörpert,
Sie sagt, alle sollen jetzt Spaß haben und ins Wasser springen.
Und schwimmen gehen.
Gönnt euch.
Und dann sieht man, was eigentlich für ein Wahnsinnsstress das für die jetzt ist, damit der Ablauf nicht durcheinander kommt. Na gut, dann geht halt schnell ins Wasser und so weiter. jetzt verliere ich mich ähnlich wie der Film in dem, was ich sagen wollte.
Optimal. Ja, der dritte Part. Du warst gerade bei der Einteilung, denke ich. Also
genau, und dann kommt im dritten Teil eben diese Urszenario irgendwie. Und verliert sich meines Erachtens nach völlig. Aber gut, das hatten wir schon angesprochen, jetzt die Brücke zu Saltburn, dass Saltburn ja eine ähnliche Aufteilung hat. Also wieder, um die Filme strukturell zusammenzubringen, wir haben am Anfang diese College-Situation, wir haben dann den schönen Sommer, den Coming-of-Age-Film, Anklänge von Call Me By Your Name oder sowas und dann haben wir eigentlich dann diesen Racheakt.
Total.
Im dritten Teil, bei dem sich ja dann auch so langsam entspinnt, was der gute Oliver da im Schilde führt.
Ja, das ist spannend, wenn man jetzt diese Parallele zieht. Was sagt uns aber genau? Aber würdest du damit sagen, dass das eigentlich eine ähnliche Botschaft ist? Dass es herbeizusehen war, dass dieser Olli nach mehr strebt?
Naja, es gibt auf jeden Fall in beiden Filmen diesen Versuch von Empowerment oder Emanzipation. Im einen Fall durch eben diese Angestellte, die dann auf der Insel die Macht an sich reißt. Und im Falle von Oliver, der ja durch seine Intrigen dann letztendlich auch das ganze Anwesen für sich vereinnahmt.
Fantastische letzte Szene, wenn er da nackt durch dieses Haus tanzt und dann noch diese vier Steine hat auf dieser kleinen Spieluhr, wo dann die ganze Familie eigentlich ja wie auf so einer Strichliste abgehandelt ist.
Ja, und aber was, also deswegen, weil ich mit den beiden Filmen am meisten Probleme habe von den vier, was erzählt uns jetzt diese vermeintliche Emanzipationsgeschichte, die ja in Triangle of Sadness eher noch scheitert oder zumindest offen bleibt? Da wird dann in dieser letzten Einstellung, wenn Karl dann rennt, angedeutet, dass irgendwie die beiden Frauen sich zusammengeschlossen haben und es jetzt irgendwie eine weibliche, feministische Konterrevolution gibt. Und in Saltburn ist es halt er, der dann allein und einsam nackt durch dieses Schloss tanzt. Und man fragt sich so ein bisschen, was soll das jetzt?
Ja, bei Saltburn könnte man also fast schon, jetzt wo du sagst, ist eigentlich ein spannender Gedanke, ob es nicht schon fast irgendwie antirevolutionär ist, dass man eigentlich sagt, das ist was hier passiert, diese Aneignung von diesem diesem gigantischen Grundstück, das ist ja eigentlich ein revolutionärer Akt, wo man das in den Reichen entreißt, aber die Frage ist halt, wie wird das dargestellt? Eben mit Gewalt, aber es ist dann, finde ich, auch spannend, dass es eben so eine, wie du sagst, dass er da alleine durch dieses Haus tanzt. Also es ist dann eigentlich das Individuum, das dann wieder alles für sich da beansprucht. Deshalb weiß ich gar nicht, was der Film unbedingt möchte in der Richtung. Weil es ist dann ja natürlich auch nicht irgendwie die marxistische Revolution, die hier vernichtet wird. Es ist ja nur eine einzige Person.
Ja, also eben, also ist es, ist die sozusagen der Weisheit letzter Schluss Entrismus, dass man sich wie in Parasite eben in die Institutionen einschleicht, anstatt in sie einzumarschieren?
Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Ich finde es ja auch so spannend, weil es ist, diese Filme setzen sich ja auch, ich muss sagen, ich wollte jetzt noch auf, das spare ich mir für später, aber ich wollte dann auch noch über die Geschlechterthematik sprechen zwischen Saltburn und Triangle, weil ich das auch spannend finde. Aber die Sache ist ja, dass die Hierarchisierung auch nicht aufhört, denke ich. Also ich meine, und der Interismus, der findet ja auch bei Olli statt, der sich da eigentlich der zu Spider-Man wird, wie sie ihn nennen, der sich da ein Web zusammenbaut und eigentlich durch Gaslight, Gatekeep, Boyboss am Ende dieses ganze Haus aneignet. Fantastisches.
Er ist ein Parasit.
Ja. Er ist ein Parasit. Da sind wir wieder.
Ja.
Perfekt.
Aber was wolltest du noch ansprechen?
Ja, die Geschlechterfrage finde ich sehr spannend. Ja. Weil ich finde ja ganz oft, ist ja immer die Frage, was ich in der ersten Hälfte von Saltburn so interessant fand, war eben diese, das ist ja schon, also es ist am Ende schon eindeutig, eine homosexuelle Beziehung eigentlich zwischen Felix. Es ist keine Beziehung, aber es ist eine homosexuelle Liebe zwischen Olli und Felix. Und das ist ja auch...
Zumindest einseitig.
Einseitig, das stimmt. Was ich fast schade finde, weil es ist genau das, was eben, und jetzt muss ich wieder zu Faustrecht der Freiheit zurückkommen, es tut mir wirklich leid, aber die Parallelen sind zu stark. Was so spannend ist, ist, dass es sich halt plötzlich von den Geschlechterrollen eigentlich abspaltet und sich wirklich komplett auf diese monetarische Hierarchie bezieht, dadurch, dass sie homosexuell ist. Also du kannst nicht mehr sagen, das liegt jetzt nur an der Identität, sondern es liegt halt auch unter anderem wirklich an dem Einkommen, wer in dieser Hierarchie steckt. Zumindest lese ich das so.
Das wäre aber jetzt ein Pro-Argument für Saltburn.
Das wäre ein Pro-Argument für Saltburn, wenn es denn am Ende so wäre, dass die Reichen Olli gegaslightet hätten, finde ich. Aber es ist ja, er ist ja der Parasit am Ende des Tages. Ich bin ein bisschen irritiert von Saltburn, muss ich sagen, weil ich verstehe auch diese ganze, ich finde, es sind sehr viele Thematiken, die da auch miteinander verbunden werden. Also am stärksten ist ja auch diese Obsession, mit wo ich eben, womit, also was womit ist er am Ende wirklich obsessiv? Mit diesem Reichtum oder wirklich mit Felix?
Ja, und das wird ja eigentlich so am Anfang angedeutet, denke ich, dass es sich da um so ein homosexuelles Begehren handelt. Es gibt ja dann diese Homo-Gays-Aufnahmen, nenne ich es jetzt mal. Also Male-Gays. Okay. Der Homo-Gays. Wo er Felix beobachtet und so weiter. Und man könnte ja dann auch so im zweiten Drittel denken, dass es dass es so eine Call Me By Your Name-Richtung eingeht. Und das erste Drittel ist da ja auch vollkommen irreführend. Also er ist so der einsame, schüchterne Sonderling. Mhm. Und also man könnte sagen, man könnte denken, es ist die Geschichte eines schüchternen homosexuellen Menschen, der aufgrund seines sozialen Statuses, aufgrund seiner gesellschaftlichen Inkompatibilität und aufgrund seiner seiner sexuellen Orientierung eben nicht zum Zug kommt. Und das wird ja aber dann später immer mehr torpediert, nicht nur durch seinen Imposter-Gehabe, sondern auch durch verschiedene andere skandalöse Szenen, sage ich mal. Mhm. Er hat ja dann diese merkwürdige Sexszene mit der Schwester, wo Blut eine ganz große Rolle spielt. Es gibt eigentlich auch eine Vergewaltigung des Freundes.
Stimmt, ja.
Über den er sich nachts beugt und ihn zwingt, mit ihm den Beischlaf zu vollführen. Mhm. Es gibt diese nekrophile Szene.
Ja, total.
Wo er dann das frische Grab eigentlich penetriert. Oder entehrt. Beides zugleich. Und also das sind so die Szenen, die da so Unstimmigkeiten reinbringen, weil auch diese merkwürdige Szene, wenn er Felix in der Badewanne beobachtet beim Masturbieren und dann später aus dem Loch das ablaufende Wasser saugt und den Abfluss ableckt und versucht irgendwie noch diesen Samen zu erreichen, dann könnte man denken, dass es sich um eine sehr intensive fleischliche Lust handelt, wie wir sie in der Pfirsich-Szene in Call Me By Your Name erlebt haben oder so.
Habe ich leider, ja, jetzt muss ich mich outen, den habe ich leider nicht gesehen.
Na, da gibt es eine Szene, wo der eine in einem Pfirsich, als Timothée Chalamet masturbiert in einem Pfirsich und der andere isst ihn dann. Im Buch gibt es wohl auch eine Szene, wo sie sich gegenseitig beim Defekieren zusehen, weil sie sich so sehr lieben und man könnte diese Szene in so einer ähnlichen Schiene verorten. Aber es gibt diese Irritation. Also geht es wirklich um homosexuelles Begehren? Worum geht's überhaupt bei ihm? Weil diese Irritationsmomente lassen einen das nicht so klar zuordnen.
Finde ich auch. Es ist so eine totale. Es ist eindeutig irgendwie als. Es ist eine Perversion. Also ich weiß nicht, ob es. Soll es eine Perversion sein? Okay, wenn er das Grab beglückt, dann ist es schon relativ deutlich eigentlich eine Perversion. Aber wo liegt die Begierde? Das ist eine gute Frage. Aber ich frage mich eben, soll Felix nicht genau für das dieses Leben stehen, dieses Leben in einem großen Haus mit einer reichen Familie angesehen und beliebt etc. royal. Und dass er eigentlich das mehr begehrt, eigentlich, dass er mehr begehrt, Felix zu werden, als wirklich Felix sexuell.
Ja, sicherlich bis zum gewissen Grad. Dann kommt ja die Schwester noch mit rein und so weiter. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass er Felix bezüglich seiner Herkunft und so weiter schon belügt, bevor er überhaupt um dessen Reichtum weiß.
Das stimmt.
Also es gibt schon ganz am Anfang eigentlich diese Momente. Es wird dann am Schluss in so einer Art Rückblick gezeigt. Die erste Interaktion zwischen den beiden ist, als Felix' Fahrrad kaputt ist. Dann sieht man, dass Oliver dieses Fahrrad vorher präpariert hat, dass es kaputt geht. In der Kneipe, wenn er vorgibt, nicht mehr zahlen zu können,
hat er noch genug Cash
im Geldbörserl. Und ja, da stellt sich so grundsätzlich, also vielleicht ist es meine Eingeschränktheit, vielleicht versucht der Film aber einfach zu viele Diskurse in einem zu vereinen und scheitert daran.
Möglich, ja. Da fand ich den letzten Film der Regisseurin, falls du den gesehen hast.
Emerald Fennells Promising Young Woman.
Exakt, ja. Mundo. Ja. Der war ja schon sehr eindeutig in dem, was er sagen wollte. Und den fand ich auch ganz gut,
ja.
Bo Burnham. Den fand ich sogar ziemlich super. Und ja, habe ich das Gefühl, dass dieser Film sehr viele Sachen versucht auf einmal zu sagen, aber gleichzeitig tut er das wirklich? Es ist doch, also ich finde, wenn man sich jetzt wirklich drauf fokussieren möchte, was dieses Verhältnis, wer ist Olli eigentlich, frage ich mich. Also ist er der Mittelstandsmensch, der versucht sich hochzuarbeiten? Was ist er der Elon Musk-Fan? der genauso sein möchte wie sein großes Vorbild, um dann irgendwelche Leute auszubeuten. Was möchte er eigentlich? Ist er das? Und das ist es eigentlich, dass man sich eigentlich, die Perversion liegt darin, eigentlich zu diesen Großkapitalisten aufzusehen, vielleicht? Spontane Ästhese.
Ja, insofern wäre das dann wieder ein Pro-Argument, als dass man sagen könnte, dass ja in diesen Filmen und vor allem in Triangle of Sadness die Mittelschicht eigentlich komplett ignoriert wird. Also es geht immer um Arm und Reich.
Aber wird sie das denn überhaupt? Also ich meine, das ist ja das Spannende an Saltburn, dass es ja nicht, dass er ja nicht arm ist.
Genau,
Das finde
das
ich
wäre
ja.
mein Pro-Argument, ja, dass
Ach
eben
so.
hier wir es nur vermeintlich mit einer prekären Person zu tun haben, die aber tatsächlich dem Mittelstand angehört. Und vielleicht zielt dieser Film viel eher als die anderen Filme gar nicht so sehr auf die Oberschicht, sondern auf die Mittelschicht. Also auf die große Mehrheit eigentlich, die Entscheidungsgewalt an der Wahlurne eigentlich innehat.
Tja, die Schere spaltet sich, aber trotzdem, ja, total. Also ich finde, das stimmt. Die Mittelschicht ist eigentlich die, weil man, ich meine, es wird ja auch, man muss halt auch aufpassen, dass eben die Mittelschicht eigentlich ganz oft noch die Zwecke hat eigentlich. Ja, das ist vielleicht auch falsch formuliert. Das nehme ich zurück. Aber ja, ich stimme zu. Die Mittelschicht wird hier zum ersten Mal in den Fokus genommen, weil sonst ist es wirklich nur armreich. Wir haben die, eben vor allem in Triangle of Sadness, da haben wir eben diese armen Schweine, sage ich jetzt mal, die da irgendwie diese russischen Oligarchen bedienen müssen. Aber eigentlich stellt sich die Frage, wer ist denn da in der Mitte und wo setzen die sich dafür ein? Weil es ist relativ logisch, dass das ärmere Prozent nicht zufrieden ist mit der eigenen Situation. Aber zu wem gesinnt sich die Mitte eigentlich, wenn es die noch gibt? Das ist ja natürlich jetzt eine große Diskussion, wie lange die noch existiert und ob sie noch existiert. Aber das wäre jetzt ein ganz anderes Fass.
Ja, das ist ein Feld für sich, aber vielleicht kann man auch dahingehend zugunsten von Saltburn dieses ambivalente Ende mit reinholen, weil klar, er tanzt da irgendwie nackt durch die Wohnung oder durch die Wohnung, durch die Bude,
Noch mein Altbau.
durch das Anwesen, das Schloss ja fast schon irgendwie. Aber es drängt sich einem ja unwillkürlich die Frage auf, ja und jetzt? So.
Ja. Aber er scheint doch eigentlich zufrieden zu sein, oder? Also er hat das, was und jetzt? Jetzt hat er sein Ziel erreicht. Jetzt hat er, jetzt ist er ganz oben und freut sich darüber, nackt da zu tanzen. Oder was?
Naja, aber siehst du das als ein Happy End an?
Also im
Jenseits
Grunde.
von mir moralischen Implikationen.
Ja, für ihn schon, schätze ich. Er hat ja den Traum eines jeden jungen Menschen auf Instagram erreicht, nämlich so wie Mr. Beast in einer Villa zu leben und nackt drin tanzen zu können, wenn er, während er irgendwie, weiß nicht was hört, irgendwie Mr. Beast Videos selbst schaut.
Ja, aber die Frage ist, hört der Film nicht bewusst ein bisschen zu früh auf?
Ich sehe, was du
Also
meinst.
es drängt sich doch, also es ist doch ein großes Fragezeichen da im Hinblick, ja und jetzt, so natürlich ist es ein schönes Gefühl, durch so ein prachtvolles Anwesen zu gehen und das sein eigen nennen zu können. Aber er hat ja niemanden. Er hat weder die Personen, mit denen er verkehrt hat, weder die Personen, die er vermeintlich geliebt haben könnte. Er hat seine Familie nicht, er hat niemand anderen. Die Bediensteten, der gruselige Butler, die sind auch alle weg. Also.
Right, ich finde das fantastisch, wenn er dieses Karaoke-Schild hochhält und dann in diesem stoischen Gesichtsausdruck. Aber ich glaube, es ist ein Happy End, aber was der Film dann eigentlich sagt, weil ich würde sagen, sogar alle Anwesenden dort in diesem Haus waren ja selbst nicht glücklich. Also vielleicht Felix. Ja, das ist vielleicht zu kurz gegriffen. Aber ich fand, da war doch immer so eine anwesende Spannung. Und ich habe das Gefühl, man könnte es, das wäre jetzt wirklich sehr optimistisch gegriffen. Und ich denke, der Film hat, da stimme ich dir schon recht, dass man da noch etwas machen könnte und sich fragen könnte, ja, was mache ich jetzt? Aber ich würde sagen, es ist ein Happy End für einen Psychopathen vielleicht.
Aber da sind wir dann wieder bei
Pardon,
der,
pardon.
da sind wir dann wieder bei der, bei diesem Gedanken, okay, da ist ein Psychopath und
Oder Soziopath.
Oder Soziopath, der gehört in eine Anstalt oder der gehört behandelt, aber er gehört auf jeden Fall nicht in den Bereich dessen, was mich in meinem Alltag als normaler Mensch tangiert.
Das würde ich eben nicht zustimmen, eben dadurch, dass, also ich würde sagen, okay, ich reformuliere mein Argument nochmal. Ich habe es dann, man könnte es so lesen, dass der Film eigentlich sagt, dieser Traum von dieser großen Villa, die du besitzt, dieses Werden zum Mr. Beast, dass dieser Traum eigentlich einer ist, der sehr fernab ist von irgendeiner, von dem, was man jetzt als psychisch gesund bezeichnen würde. Weißt du, was ich meine? Aber das haben wir ja eh die ganze Zeit, diese totale Individualisierung.
Und gleichzeitig wieder das Problem. Das Problem ist ja nicht, dass sie dieses große Haus haben oder dass sie da irgendwie gut essen und dass sie sich Luxus leisten können, sondern die Frage ist, wie sie zu diesem Luxus kommen. Das ist ja das Problem und das ist auch das, was Triangle of Sadness vollkommen ignoriert. Da wird so getan, oh ja, skandalös, Kreuzfahrt, ja, schön und gut, aber das ist ja nur sozusagen an der Oberfläche kratzen.
Aber das zeigt uns Saltburn ja. Wenn du in einer Villa wohnst, dann hast du dafür Blut gelassen wahrscheinlich oder du hast geerbt, was auch ein fantastischer Weg ist, um an Reichtum zu kommen. Mhm. Also entweder du hast Blut gelassen, du hast geerbt und mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du Probleme, weil es ist ein sehr einsames Leben und das wird uns eigentlich nicht präsentiert, das stimmt eigentlich, das hätte man noch wirklich... Weil es ist eigentlich schon ein sehr optimistisches Bild, was uns am Ende gezeigt wird.
Ja, und das Problem ist ja auch, es wird uns ja nicht, also er ist ja nicht der Reiche, so in dem Sinne, sondern er ist hier so ein Individuum irgendwie und ich verstehe schon den Gedanken zu sagen, er ist jetzt seine Aufstiegsgeschichte, nenne ich es mal, ist eine Allegorie auf die Aufstiegsgeschichte eines jeden Reichen, ist eine Allegorie auf die ursprüngliche Akkumulation. Mhm. Aber aufgrund dieser, Perversionen, die da mit reinspielen, schiebt man das, glaube ich, zu leicht von sich weg, weil dann ist man ganz schnell in so, ja, die Superreichen essen Kinder und so weiter. Das ist so ein bisschen drüber, um wirklich da scharf zu sein, bissig zu sein.
Da stimme ich dir zu, da sind wir wieder ganz schnell bei I Can Buy. Ja, das sehe ich. Eben dadurch, dass es nicht irgendwie jemand ist, mit dem man sich identifizieren kann am Ende des Tages, ist es eigentlich etwas bei dem, ja, es ist nicht mehr das Problem. Es ist nicht mehr das Problem eines Jedermann, sondern es ist plötzlich eben die wenigen, die wahnsinnig genug sind, diese Schritte zu gehen, die sind eigentlich das, ist dieses Bad Apple Prinzip, das ist, wenn dir das was sagt.
Nee.
Das ist eben in ganz vielen Narrativen so, dass das System, das funktioniert ja super, also Hierarchien auch top. Das Problem ist nur, wenn da eine böse Person ist, die in diesem System drin sitzt. Kapitalismus ist richtig toll, aber wir dürfen halt keine korrupten Sadisten innerhalb dieses Systems an leitenden Positionen haben. In dem Moment, in dem die weg sind, ist ja alles gut. Also es ist ja auch ganz oft so bei Disney-Filmen, wo die Monarchie auch gepriesen wird, aber es darf halt kein böser Monarch sein.
Ja, absolut. Also das ist ja auch so ein bisschen das, was in einem anderen Fassbinder /Löndorff/Kluge/Böll/ und so weiter, also dieser Kollaborationsfilm zur RAF, Deutschland im Herbst, wo es eben die Passage von Fassbinder gibt, wo sie dann auch in Anbetracht des Terrors der zweiten und dritten Generation darüber diskutieren, wie man jetzt mit den Terroristen zu umzugehen hätte. Und die eine sagt dann, ja, die Demokratie ist wirklich ein Übel. Ja, was wäre denn besser? Ja, ein autoritärer Herrscher, der sehr gut ist und sehr lieb. Mhm. So, also das ist es so im Prinzip auch, ne? Ja. Ob man jetzt sagt, ja, man darf keine bösen Kapitalisten haben oder keinen bösen Diktator, das System ist nicht das Problem, ja. Sondern die Person, Individualisierung, da sind wir wieder.
Ja. Okay, und da glaube ich, da treffen wir uns, da stimme ich dir zu, dass das eigentlich zutrifft auf Saltburn. Das ist eigentlich eine gewisse Individualisierung, wenn wir es jetzt wirklich als diese Verschiebung für eine Aufstiegsgeschichte sehen, dass es dann so die Frage ist, okay, das ist jetzt hier eine manische Person. Wobei dann natürlich auch die Frage ist, wie werden die anderen Reichen in diesem Film dargestellt? Also was ist diese Mutter und dieser Vater, die da eigentlich diese Freundin, die, ich glaube, Pamela heißt sie oder so etwas, da aus dem Haus treiben und die dann auch Suizid begeht. Mhm. Und die sich dann noch echauffieren darüber, dass sie dort nach London zu dem Gerätnis fahren müssen. Mhm. Also es ist ja auch, die werden auch in keinem guten Licht dargestellt.
Und witzigerweise wird die Mutter ja, wenn man genau hinschaut, mhm. auch als Emporkömmlingin gekennzeichnet. Mhm. Insofern, als dass sie mit Oliver in einer Szene über ihre wilde Vergangenheit redet, dass sie offene Beziehungen hatte, dass sie auch gleichgeschlechtliche Liebe ausgelebt hat. Und das sind ja alles so.
Ja.
Es sind ja auch alles Attribute, die nicht zu diesem. Es ist ja wirklich so eine Kernfamilie.
Ja, total.
Mann, Frau, Kind, Sohn, Tochter, Hund gibt's, glaube ich, auch.
Hund
gibt's? Nee, gibt's keinen Hund.
Leider nicht.
Ah, schade.
Dafür gibt's den Olli.
Dafür gibt's den Toyboy.
Ja.
Und ich meine, sie wird zwar als so eine Neurotikerin gekennzeichnet, mhm. Mit so jeder muss sich rasieren und so weiter. Und sie ist aber letztendlich ja dann wirklich jemand, der beziehungsweise die Olli dann auch wirklich Zuneigung gegenüber empfindet.
Das stimmt, ja.
Sie holt ihn ja dann sozusagen zu sich und damit das Verderben ins Haus, nachdem er eigentlich schon wieder gegangen ist.
Ja. Weggekauft wurde, ja. Aber das ist ja auch eine gewisse, das ist auch spannend, dass sie eigentlich diesen Lebensstil nicht führen kann, den Olli dann lebt. Eben dieses ganz alleine sein mhm. in diesem Haus und nackt durch die Gänge tanzen. Das ist ja genau das, was ihr dann so wenig liegt, dass sie dann sogar sagt, dass sie sich irgendwie eine kleine Wohnung gekauft hat, ganz in der Nähe. Wo er in diesem Starbucks oder so sitzt und dann eine Seite schreibt mit einfach irgendwelchen Buchstaben. Fragen wir jetzt auch, wie viele Leute das wirklich tun. Das finde ich eigentlich schön.
Mhm.
Aber.
Naja, aber also wenn du nicht noch einen ganz gravierenden Punkt hast, würde ich mal so ein bisschen den Deckel drauf nehmen, weil ich glaube, wir waren mit dem Punkt der Individualisierung, aber dieser gleichzeitig so einen gewissen Unausgegorenheit oder Ambivalenz, die da drin steckt, glaube ich, an einem guten Punkt, weil wir uns da erstens getroffen haben und zweitens, weil das auch so ein bisschen charakteristisch ist. Wir hatten es bei Triangle of Sadness so ein bisschen angesprochen, dass da eben auch so Ambivalenzen drin sind, die einen eigentlich nicht ganz schlau werden lassen und die entweder durch die Fülle an Themen, die reingestopft werden, oder durch nicht ganz saubere Analysen bisschen so der Schärfe entbehren, der wirklichen subversiven Kraft, die da möglich sein könnte.
Ja.
Und vielleicht ist es bei Parasite die große Stärke, dass der relativ geradlinig ist in allem, was er tut.
Da würde ich zustimmen, ja. Das finde ich auch spannend. Also jetzt haben wir auch schon über dieses Familienbild gesprochen und da ist Parasite zum Beispiel auch ein ich finde es halt natürlich diese ganz klassische, konservative, patriarchale Familie, wo der Vater irgendwie eben wie in diesem Prophetenkapitalismus gehuldigt wird.
Mhm.
Und dann eigentlich genau das zersetzt wird. Das ist meine, glaube ich, aber auch meine Lieblingsszene vom ganzen Film ist, denke ich, wirklich auch in dieses Finale, wo dann dieses Detail gezeigt wird mit dem Geruch, wo er nochmal riecht und dann eigentlich dieser arme Familienvater das zum Ansporn nimmt, wirklich seine Emotionen freien Lauf zu lassen.
Mhm. Der Film ist da ja auch nicht sehr subtil. Also das ist aber es stört überhaupt nicht. Also, dass er da nicht subtil ist. Und das verzeiht man ihm, glaube ich, weil er so ansonsten sehr. Ja, weil er ist sowieso so wahrscheinlich der unterhaltsamste von diesen Filmen, der rasanteste Film, der dichteste Film. Aber ich glaube auch, dass seine analytische Präzision leichte Zuspitzungen zulässt. Und wenn in Triangle of Sadness dann diese Monty Python artige Kotzorgie losgeht, ist es zwar eine Freude für Menschen wie mich, die Körperflüssigkeiten in Filmen sehr schätzen, aber es ist natürlich auch dann überhaupt keine Fallhöhe mehr da, weil alles dann zu Farce ausartet.
Ja, ich sehe, was du meinst. Also ist da eigentlich überhaupt kein Gewicht mehr, wenn sie dann überfallen werden und das ganze Schiff kentert, weil es eigentlich. Aber weißt du, es gibt ja auch schön, das ist da würde ich zum Beispiel, man hätte es ja auch lustig machen können. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Feind davon, dass man eine schwarze Komödie aus dem Ganzen macht. Aber ich finde, dass das Triangle of Sadness nicht das Problem hat. Das ist eben, ich glaube, das hätte noch fantastisch funktioniert. Ich finde aber wirklich, dass dieser letzte Akt es dann halt einfach verscheißt.
Mhm.
Mit dieser Naturalisierung, mit diesem Urzustand und was auch immer, ja, was das Ganze sollte. Ich finde, der Comedy-Aspekt schadet dem Ganzen nicht unbedingt. Also, ich bin jetzt kein Fäkal-Fanatiker wie du, aber...
Ich hatte nicht per se von Fäkalien gesprochen.
Oh.
Körperflüssigkeiten,
fair enough.
Blut, Sperma und Tränen.
Okay.
Die drei Flüssigkeiten des Body-Genres. Blut, Horrorfilm, Sperma, Pornofilm, Tränen, Melodram.
Okay.
Das meinte ich.
Okay. Keine Kacke. Kein Human Centipede?
Ja.
Ist jetzt nicht in den Großen. Das sind nicht die Big Three.
Triple A. Nein, nein.
Okay.
Aber wir könnten ja deinen Vater mal einladen.
Ja.
So dem Thema.
Sehr gut.
Brother. Es ist, glaube ich, gar nicht in der Fassung drin. Ne? Wir hatten ein paar Anläufe am Anfang. Na gut, ist egal. Schneiden wir aber auch nicht raus.
Sehr gut.
Ja, aber...
Parasite, ja.
Ja, vielleicht können wir so allgemein drüber sprechen, warum gerade so ein Bedarf besteht, wenn ich jetzt mal das alte Narrativ von Angebot und Nachfrage heraufbeschwören darf. Oder warum, sagen wir, solche Filme jetzt einen Anklang finden und dementsprechend auch vermehrt entstehen, die solche Themen zum Zentrum haben, im Zentrum haben.
Ja, realpolitische Zustände, denke ich jetzt sofort.
Aber die sind ja 2019 nochmal ganz andere als 2022 oder 2023, um jetzt auf die zwei großen Konflikte, Kriege anzuspielen.
Ja,
Corona gab's,
aber vor allem in Südkorea, glaube ich, ist es ja von dem, was ich gehört habe, nochmal krasser.
Mhm.
Mit dieser absoluten, also das ist jetzt hier auch eine Ich schieße jetzt hier irgendwie aus der Hüfte, also ich habe das irgendwann mal gehört, also bitte nicht für bare Münze nehmen, aber dass die Kommerzialisierung etc. und diese ganze Marktlogik dort nochmal wesentlich schlimmer ist und diese Schere eben zwischen Arbeiterklasse und Nicht-Arbeiterklasse.
Ja, aber gleichzeitig sind diese Filme ja aus ganz unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Wir haben mit Parasite Südkorea vertreten, wir haben mit The Menu USA und mit Saltburn USA, wobei der ja in so einem britischen Feld angesiedelt ist irgendwie oder spielt in England. Hat er auch sowas von diesem, wie heißt das, Dark Academy oder so, diese Harry Potter Ästhetik. Also so dieses britische Gothic Schuluniform Gedöns.
Vor allem diese erste, das fand ich, also ästhetisch finde ich dieses erste Drittel fantastisch deshalb. Also mich hat das sehr angesprochen.
Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Aber es
ideologisch ist nochmal, muss man nochmal drüber nachdenken und gucken.
Ja, ich bin ja auch, also wenn ideologisch Schwachpunkte da sind, also jetzt gar nicht in eine Richtung zielend, aber wenn der Film auf ideologischer Ebene unausgegoren ist, dann spiegelt sich das in der Form und im Inhalt auch wieder.
Das stimmt. Jetzt will ich diese Torte nicht anschneiden.
Starship Troopers oder was?
Nein, das finde ich, Starship Troopers ist, glaube ich, konsistent, finde ich, in seiner...
Ja.
Ich denke jetzt an Arcane, eine Serie, die auch fantastisch ist.
Timo sagt immer, dass ich die gucken muss.
Ja, die musste gucken.
Jetzt habe ich ihn extra ausgetauscht heute und jetzt kommst du auch damit an.
Naja, was soll man machen? Ich wollte jetzt auch noch über einen anderen Film reden, den man eigentlich nicht ohne Timo erwähnen sollte, nämlich Der Junge und der Reiher. Wo ich auch der Meinung bin, dass das ist vielleicht gemein. Ich finde den ideologisch weniger ausgegoren oder verwirrter als visuell. Also ein visuelles absolutes Meisterwerk. Aber ich möchte noch etwas zu einem anderen Film, jetzt driften wir ab. Das ist jetzt gar nicht, ich fand, wir waren gerade in so einem schönen Thema. Mhm. Ich wollte noch was ganz anderes sagen, wir waren bei Parasite, aber ich wollte jetzt aus diesen vier Filmen nochmal The Menu herbeizaubern, weil mir da ein alter Gedanke von mir gerade eingefallen ist.
Ja.
Als wir wieder geredet haben über eben diese Dialoge, ob sie jetzt eine Dienende ist oder so.
Mhm.
Und dann gibt's diesen interessanten Dialog zwischen ihr und
Ralph Fiennes, dem Chefkoch.
Die Emulsion.
Ja.
Hab ich gespuckt. Wo sie ihm vorwirft, dass der Burger beschissen ist, weil er nach Obsession schmeckt und nicht nach Liebe. Mhm. Und das ist so ein kleiner Aufhänger, der mich total irritiert hat in diesem Film. Also wieder zum Thema Ablenkung von irgendwie den Hauptthemen. Weil ich fand das einen ganz strangen Take zu sagen. Ich meine, und ich lenke jetzt selbst ab von unserem Thema, zu sagen, dass Obsession keine Liebe wäre. Ich meine, wir haben Obsession jetzt auch in Saltburn. Und das finde ich dann vielleicht eher schon Perversion. Aber ich finde eigentlich, dass dieses manisch sein nach etwas und dann vor allem, wenn es nicht bei Saltburn so ist, dass es nur in eine Richtung geht, sondern dass es wirklich ein Handwerk ist oder ein Kunstwerk, je nachdem, wie man Kochen aufnimmt. Ich weiß.
Laut Peter Kubelka ja die älteste Kunstform der Welt, die sich mit der neuesten Kunstform sehr stark ähnelt. Aha. Weil Kochkunst ist verschiedene Dinge zusammenwerfen und es kommt was Tolles bei raus und es ist Film, ne? Takes, Einstellungen, Fragmente zusammenhauen und es kommt was Tolles bei raus, wie aus einem Guss. Das ist die Parallele. Spannend.
Okay. Ja. Muss mal hier kochen lernen.
Muss erst mal Filme machen lernen.
Aber. Das kannst du schon. Macht man jetzt hier Werbung für Kilophagia?
Das kommt noch.
Da kommt noch was.
Genau. Ja.
Da kommt was.
Ja, nämlich auch einen Braten in der Röhre.
Sehr gut. Ja. Aber dieses Thema, das hat mich wahnsinnig irritiert, dieser ganz strange Take zur Obsession. Als würde man fast sagen, dass das Kunst irgendwie, mit Kunst wahnsinnig zu sein, als wäre das irgendwie, als würde das die Kunst vermiesen. So habe ich das aufgefasst. Mhm.
Entschuldigung. Ja, das ist, deswegen habe ich auch so ein bisschen.
Entschuldigung.
The Menu gerade auch so ein bisschen außen vor gelassen. Wir hatten auch im Stammtisch damals schon über The Menu gesprochen. Aber das ist jetzt egal, weil wir haben jetzt mit Saltburn neuen Kontext, in dem wir auch drüber sprechen können. Und The Menu ist weniger, also ist meiner Meinung nach eher eine Auseinandersetzung eigentlich mit Kunst, Kunstrezeption und Produktion.
Und Konsum auch.
Und also ich stimme dir insofern zu, als das ja ein Leitsatz für mich ist, das Wichtige bei Kunst ist eigentlich Obsession, das ist Schlingensief. Also Leidenschaft, Liebe, Zuneigung, Hingabe. Die Frage ist, zu was? Mhm. Und ich glaube, das ist in der Situation gemeint. Also es geht nicht darum, dass er zu sehr davon besessen ist, zu kochen, sondern dass er zu sehr davon besessen ist, irgendeinem kunstnicht-immanenten Anspruch, Status, einer Aura in irgendeiner Form gerecht zu werden, was mit dem Eigentlichen nichts mehr zu tun hat.
Mhm, okay, also dass es gar nicht mehr darum geht, dass dieser Burger gut schmeckt. Verzeihung. Sondern dass es darum geht, dass dieser Burger, ja, ich sehe, was du meinst, dass er eigentlich emporgehoben wird aus seinem Status, dass er ein Kunstwerk wird, dass er eigentlich zu etwas Ansehnlichem wird, was er eigentlich gar nicht sein muss.
Ja, und damit reflektiert der Film natürlich auch so ein bisschen die Anspruchshaltung an Kunst. Also diese bourgeoise Gesellschaft, die dann zum Opernball geht und da wird dann mal ein Straußwalzer abgefiedelt und man geht im Frack hin und im Ballkleid und wie sind wir kulturell bewandert und so weiter. Und für mich die beste Szene, die das auf den Punkt bringt, ist natürlich aus Pasolinis 120 Tage von Sodom Salo, wo die vier Wüstlinge sich dazu entschließen, einen Wettbewerb zu machen, wer denn von den Opfern das beste Arschloch hätte. Und dann bedecken sie den Oberkörper so und ihnen werden die Anusse entgegengestreckt und dann fallen so Sätze wie, oh, hier sieht man aber eine besonders schöne Wölbung und das ist nichts anderes als natürlich ein ganz zynischer Kommentar auf bourgeoise Kunstrezeption. Mhm. Und das spiegelt sich ja auch wieder in The Menu, vor allem in der Figur eben von Nicholas Holt, Tyler.
Tyler's Bullshit.
Dieser Tyler, und das finde ich so großartig an dem Menü, das sind ja eigentlich wir so ein bisschen.
Ja. Wir sind diese Arschlöcher, die da sitzen und sich erfreuen, dass...
sich an jedem Furz, den irgendein dummes Arschloch in den Äther rotzt, sagen, oh, das ist jetzt aber besonders subversiv und so weiter. Und auch eigentlich es einen kalt lässt, so bis zum gewissen Grad. Lässt man sich noch provozieren von irgendwas? Gibt es wirklich noch Kunst, die einen... ich meine, ich hatte da mit dem guten Herrn Olaf Möller schon mal drüber gesprochen, aber es gibt doch eigentlich nichts mehr, was einen noch wirklich aufrüttelt. Also
Für dieses Gespräch bin ich vielleicht der falsche Partner. Was mich aber interessiert ist, was du jetzt sagst darüber, dass wir das eigentlich sind. Weil was ich so spannend fand an The Menu ist, ich will jetzt nicht uns verteidigen als pseudo-intellektuelle Arschlöcher, dass da schon ein gewisser Egoismus auch dahinter steckt, so ein gewisser Egozentrismus fast, finde ich. Also wenn man sich anschaut, da ist eine gewisse Selbstinszenierung in dieser Obsession, wo es, zumindest habe ich das so gelesen, wo es weniger eigentlich um dieses Essen als Objekt der Begierde geht, sondern mehr darum, ich als Essliebender, also das ist so wie die Menschen, die sich selbst als Cinephil bezeichnen.
Ich würde mir ja aus dem Grund genau die Bezeichnung Cineast bevorzugen.
Okay, dass es dann halt zu so einer Abgrenzung kommt, zu eben dieser Individualisierung, die wir schon angesprochen haben. Einer Meinung nach ziemlich neoliberale Sache, dass man eben diese Obsession eigentlich vielleicht, was war der Ausdruck? Das hat mir eine gute Freundin, Schattenintegration.
Ja.
Dass man eigentlich diese Obsession mit sich selbst auf etwas anderes verschiebt und sich eigentlich als Foodie bezeichnet, einfach nur um sich selbst wichtig zu machen. Mhm. Aber das ist vielleicht auch zu kurz gegriffen.
Ich verstehe noch nicht dein Gegenargument zu dem, was ich gesagt habe.
Du hast ja eigentlich gesagt...
Ich habe gesagt, dass das eine Kritik an den Leuten ist, die eben in so einer gewissen Selbstherrlichkeit verharren und
da stimme ich zu. Selbstherrlichkeit habe ich vorher, das habe ich überhört, da habe ich wahrscheinlich gerülpst oder sowas.
Ja. Nee, und da ist der Film ja dann insofern trotzdem passend, weil er dezidiert auf dieses Kunstthema eingeht. So Triangle of Sadness hat es dann mit diesem Influencen und mit dem Modeling und so weiter. Und das schwingt hier nur so im Subtext mit, möchte ich sagen. Also es ist eigentlich der Grund für diese... Jetzt verfranse ich mich. Sure. In The Menu. Also warum sind diese Zustände so? Wie konnte es so weit kommen?
Dass es ganz viele egozentrische Arschlöcher gibt, die sagen, wir lieben dein Essen, weil wir sind kultiviert.
Ja, aber das resultiert ja wieder aus einer gesellschaftlichen Struktur heraus.
Ja.
Kapitalismus. Also weißt du, was ich meine? Das ist sozusagen die Grundlage dafür, dass... Also die Kunst ist eigentlich Adorno.
Die Kunst ist eigentlich Adorno.
Also,
das sind wir beim Adorno. Da freue ich mich jetzt sehr.
Ja, auf Adorno.
Auf Adorno.
Prosit. Ist eigentlich zur kulturindustriellen Ware verkommen.
Ja. Ach, das stimmt. Daran habe ich tatsächlich noch gar nicht gedacht. Das ist eigentlich eine große Schande zu dem Zeitpunkt. Prost auf meinen Lieblingsglatzkopf. Mhm. Dass ich zum Zeitpunkt von meinem ersten The Menu Watchen noch gar nicht in Adorno-Theorie drin war. Darüber,
So, das können wir jetzt verifizieren, 2022.
Ja, aber ich habe den ja nicht im Kino gesehen.
Ach so.
Ich habe den irgendwann mal auf überlegale Mittel im Internet konsumiert.
Hm. Netflix war der
Netflix, ja, genau, da habe ich ihn gesehen.
Ich habe nachher eine tolle Anekdote zu meinem Kinobesuch in The Menu, aber das kann ich hier nicht öffentlich machen. Aber nur für dich als Randbemerkung.
Deswegen.
Das machen ja manche immer.
Ich weiß, dass du Ralph Fiennes magst, aber ich hoffe, du hast dich zusammengerissen.
Ich habe mich selbstverständlich zusammengerissen, ja.
Oh, das ist kalt.
Ja, das ist kaltes Bier.
Okay, entschuldige.
Aber vielleicht können wir dann den Themenbereich mal so ein bisschen bündeln und zu so einem Fazit kommen.
Gerne.
Oder wolltest du da bei der Menu noch gezielt?
Ich hatte das.
Nee, weil man kann so unendlich über diese Filme reden.
Ja, jetzt haben wir gerade ein wahnsinnig großes Thema natürlich angeschnitten mit diesem Kunstkonsumieren und dieser Kulturindustrie und wie das eigentlich instrumentalisiert wird zu einem Konsumgut, was ich spannend finde. Weil das ist es ja ganz genau. Deshalb bin ich ja auch ganz oft, ich verstehe auch, ich habe ja gute Freunde aus der TU, aus der Architektur, die eine unfassbare Aversion gegenüber dem Begriff Kunst haben, weil sie das sofort verbinden mit Kulturindustrie und du nennst etwas nur Kunst, um es um ein paar Nullen an den Preis dran zu hängen.
Die Chance Scheißhaus zum Beispiel.
Exakt, ja. Genau, die Scheiße des Künstlers.
Ja. Ein Palast aus Hundescheiße, wie sich Brecht ausgedrückt haben soll, sei die Kunst.
Schön.
Aber das finde ich jetzt gerade ganz spannend, um das, um vier Schlagbegriffe mal in den Raum zu werfen als These. Parasite beschäftigt sich mit realökonomischen Umständen, Implikationen des Kapitalismus. Triangle of Sadness beschäftigt sich mit Dekadenz. The Menu beschäftigt sich mit der Vereinnahmung der Kunst durch die Kulturindustrie, durch die kapitalistische Verwertungslogik. Und Saltburn beschäftigt sich
mit dem Aufstieg?
Vielleicht, ich hatte jetzt den Begriff Lust im Kopf. Die Sexualität, Liebe, Gefühle im Zeiten des Kapitalismus, Eva Illus, war der Versuch, das alles mit Schlagwörtern so ein bisschen zu fassen, aber vor allem bei Saltburn bröckelt es etwas.
Ich finde auch, ich weiß auch nicht, ob doch, wobei, Dekadenz für Triangle ist schon ganz gut. Auch wenn ich finde, dass es eben im Ende ein bisschen...
Naja, aber es durch die Antithese zur Dekadenz auf der Insel, auf der sozusagen wieder alle bei Null sind, unabhängig davon, was es dann aussagt, ist dann schon der krasse Kontrast zu diesem, die gebackenen Tauben fliegen einem aus Athen in den Mund oder so. Und so, jetzt müssen wir erstmal hier Wildschwein totschlagen oder sowas.
Ja.
Mit dem Stein.
Das sehe ich doch, ja.
Weil bei Saltburn dann schon diese Begehrenskomponente, vielleicht nennen wir es nicht Lust, nennen wir es Begehren.
Begehren,
das mit all den Implikationen.
Ja. Von sexuell bis zu Elon Musk Fanboy.
Ja, genau.
Gut.
Das
ist doch schön.
Wie lange wir reden, keine Ahnung. Bist du müde?
Nö. Ich frag mich nur. Wie geht's weiter?
Ja, du hast ja den Jungen und der Reiher schon angeteasert, den könnten wir vielleicht noch besprechen,
gerne,
weil du ja Redebedarf hattest, aber um abschließend zu sagen, es gibt diese Tendenz, es sind alles Filme, die sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten, unterschiedlichen Zugängen, auch stark unterschiedlicher Ästhetik, auch was Genre und so weiter angeht, Parasite, Thriller, Menu, auch Thriller eigentlich, Triangle of Sadness, sowas wie Schwarze Komödie und Saltburn, eigentlich mehr so als Mystery,
auch Thriller.
Drama. Ja, für Thriller hat er nicht die Rasanz.
Stimmt. Und auch wenig Horror eigentlich.
Ja.
Ich muss sagen, ich stimme zu. Ich hatte mir von allem, was ich von Kollegen gehört habe, sehr viel Schlimmeres vorgestellt. Also in Sachen. Also wirklich
Drastik.
Drastik, genau. Ja. Ich finde ihn dann wirklich, also wir sehen die ganze Zeit diese Blicke auf diese nackten Körper, aber es passiert dann eigentlich erschreckend wenig.
Ja, du bist also doch ein Freund von Körperflüssigkeit.
Ja, vielleicht. Ja. Ein bisschen mehr kann es schon sein, finde ich. Wobei ich ihn vielleicht sogar effektiv finde in diesen wenigen Shots. Also die bleiben dafür noch umso mehr in Erinnerung. Also wenn du dann eben das Grab, dann der Suizid der Schwester, wo du auch nur wirklich ganz wenige Momente diesen toten Körper...
Das ist ja kein Suizid, oder?
Das ist eine gute... Ist es keiner? Ich habe ihn noch als Suizid gelesen. Wahrscheinlich nicht.
Das ist kein Suizid. Ich glaube nicht.
Okay. Es wird dann nicht erklärt, ob er sie... Am Ende des Films wird nicht erwähnt, wie und ob er sie getötet hat.
Aber es wird sehr stark suggeriert, weil er ja vorher den Felix umgebracht hat.
Das stimmt.
Und ja noch sehr bedrohlich sozusagen an der Badewanne mit ihr spricht.
Ja. Und dann auch noch, dass das Parfüm oder das Aftershave von Felix trägt.
Jedenfalls kann man sagen, es gibt diese Tendenz, wir haben jetzt versucht, sie so ein bisschen pragmatisch diskursiv zu umreißen.
kann man so sagen.
Wir können ja gespannt weiter gucken, was in der Richtung noch kommt.
Ja.
Weil wir sind ja an einem Endpunkt im Kino. Der Superheldenfilm geht zu Ende. Es deutet alles darauf hin, dass ein neues New Hollywood oder eine Nouvelle Vague kommt oder ein Neo-Neorealismus.
Oh, also wie das. Ah, jetzt bin ich sehr neugierig. Okay, was sind deine Predictions?
Ich glaube, wir müssen da maßgeblich zu beitragen.
Ja, oh, ja. Ui. Das ist ein Aufruf,
wie
Want You for Art.
Ja.
Das ist nicht eigentlich gut.
Absolut.
Das kann man machen.
Nee, aber
wie Philipp von Gönitz da so ein paar Drogen an.
Nee, das ist ein bisschen. Aber es war ja kein echtes LSD.
Fair.
Das hat er ja selber gezugegeben.
Fand ich sehr cool. Es freut mich übrigens, hier an derselben Stelle wie Philipp von Gönitz sitzen zu dürfen.
Ja?
Das ist irgendwie cool.
Ja.
Das ist ein Kompliment. So.
So. Dann gehen wir mal zu Der Junge und der Reiher weiter.
Olaf Möller ist mir egal. War ja auch nur der halbe.
So. Aber er saß auf dieser Seite.
Ach.
Der bestand darauf, hier zu sitzen. Ich habe ihm meinen Kaffee gebracht und dann...
Wollte er nicht mehr aufstehen.
Hat er gesagt, nö, ich bleib hier und ich will nur halb im Bild sein. Um das auch mal aufgeklärt zu haben.
Fair enough.
Für die Hardcore-Fans.
Siebte Kunst-Ultras. Wo seid ihr?
Mal alle in die Kommentare jetzt.
Alle bitte.
In die Kommentare jetzt. Hashtag siebte Kunst-Ultras. Oh Gott, naja. Du möchtest Tees bilden zu Der Junge und der Reiher von Hayao Miyazaki, wahrscheinlich letzten Film.
Wahrscheinlich, mal gucken. Mhm. Das macht er ja schon seit einiger Zeit, seinen letzten Film.
Aber ich glaube, es waren jetzt tatsächlich 10 Jahre oder so dazwischen, oder?
Wann? Doch, stimmt. Das war Ponyo und dann kam Prinzessin...
Mononoke? Aber das war doch...
Nee. Der war ja die kleine Prinzessin Kaguya. Aber ich kann mich irren, das war dieser ganz besonders animierte Film, der eben sehr simpel gehalten war. Mhm. Wenige Farben, nicht in diesem ganz klassischen Ghibli-Stil, sondern wirklich, ich würde jetzt sagen, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, so eine Pinselstrich-Ästhetik war es. Mhm. Der war interessant. Auf alle Fälle, jetzt kommt es wirklich ins Rambling, weil das sind wirklich Hot Takes, die ich jetzt rausbringe, weil ich muss sagen, ich war sehr schockiert von diesem Film, er hat mich nicht angesprochen. Ich finde, die Themen, die dieser Film anspricht, zuallererst visuell ist er natürlich grandios, da kann man wirklich nicht drüber meckern.
Mhm.
Also das ist Eye Candy, wie der Lugner sagen würde. Diese Animation, wenn man drüber nachdenkt, das ist auch... Wie viele Stunden daran Menschen sitzen müssen an diesem... Der dauert ja auch über 2 Stunden.
2 Stunden und 4 Minuten.
2 Stunden und 4 Minuten. Also mein Gott, das ist wirklich mein allergrößter Respekt an alle Menschen, die da teilnehmen. Und was für eine Detailverliebtheit, wirklich. Jede kleine Bewegung, jede Regung siehst du da drin. Also es ist beeindruckend.
Mhm.
Was meine 2 Nitpicks sind, ist zuerst, und das ist wirklich sehr subjektiv, dass ich finde, dass ihm diese visuelle Galionsfigur fehlt. Also ich finde, alle Ghibli-Filme haben immer so eine visuelle Galionsfigur, ob es jetzt irgendwie dieser dicke Totoro-Charakter ist, der da wie so ein süßer Ball und einem riesigen Mund durch die Gegend springt, ob das jetzt in Nausicaa eben diese alten, uralten Monster sind und Insekten. Ich finde, es gibt immer irgendetwas Neues, was sich Miyazaki ausdenkt, was so total, also zumindest für mich, wirklich ins Unterbewusstsein fast springt, dass mir so ein Gefühl gibt, einfach das ist so gut designt, dass es irgendwas ganz tief drin in mir anspricht.
Mhm.
Und das hatte ich hier leider nicht. Ich finde, das große Maskottchen von diesem Film soll der Reiher sein. Aber mich hat diese Mutation, dieses Wesen zwischen Mensch und Reiher, Mutation ist das falsche Wort.
Aber diese Symbiose,
diese Abomination, ja, würde ich lieber sagen. Mich hat die visuell überhaupt nicht angesprochen. Und ich fand leider auch die Wellensittiche von der Idee fantastisch und ich glaube symbolisch wahnsinnig spannend, weil es eben alles Vögel in diesem Film sind. Aber das irgendwie für mich ist das alles sehr vergessenswert. Es fühlt sich alles so austauschbar an.
Ja, auch diese kleinen Viecher, diese weißen Marshmallows, die da so durch die Gegend fliegen, die sind zwar süß, aber das gibt's ja auch schon in
Mononoke.
Mononoke, genau. Ich meine mich zu entsinnen, dass das auch in Chihiros Reise ins Zauberland in so einer ähnlichen Art und Weise
gibt. Da gab es diese kleinen, die Rußmännchen, die gab es ja, aber da macht er ja allgemein eine Wiederholung. Die gab es ja auch in, glaube ich, Totoro und in Chihiros Reise gab es auch diese kleinen. Die waren dann halt nicht irgendwie weiß, sondern die waren halt so schwarz und haarig. Mhm. Ja, aber es ist, da könnte man auch sagen, okay, er hat sie schon immer selbst zitiert. Mhm. Aber ich finde, in diesem Fall war es eben die größte Selbstzitation, ohne wirklich etwas Großes Neues herbeizubringen und jetzt auf einem ästhetischen Level. Und es sind natürlich schon tolle Shots. Also wirklich, was glaube ich, am ehesten noch in Erinnerung bleibt, sind diese Shots in dieser Zauberwelt ganz unten. Pardon. Wo man eben diese fantastischen Boote sieht, die sich da auf ewig in den Horizont bewegen, in so einer riesigen Reihe.
Aber in so einem Sumpfgebiet von Minecraft?
Ja, genau. Und dann haben wir auch wieder diese Schattenwesen auf diesen Booten, die genau wie der Chihiro auch sind. Also es ist so, es fühlt sich an wie ein Best-of. Jetzt, und es gibt eine Berechtigung dafür, denke ich, weil er hat ja auch gesagt, das ist ein Film über mich. Mhm. Also es geht in diesem Film um Erde. Es geht um Miyazakis Werk. Er ist ja, glaube ich, der alte Mann am Ende, der alte Zauberer. Mhm. Und man hofft nur für seinen Sohn, den guten Goro Miyazaki, dass unser Protagonist er sein soll, aber ich glaube nicht nach dieser Bröckling. Ich weiß nicht, kennst du dieses fantastische Video?
Nee.
Okay, es gibt diesen tollen Dokumentarfilm, 12 Jahre mit Hayao Miyazaki waren es, oder 10, ich weiß nicht wie viele Jahre. Es waren auf alle Fälle ein paar Jahre mit Hayao Miyazaki. Mhm. Und da tut sein Sohn Goro Miyazaki seinen ersten Film ins Kino bringen, die Premiere. Das war die Chroniken von Erdsee, was natürlich ein Fantasy-Klassiker ist, den er dann in einen Anime-Film umgesetzt hat. Und Hayao Miyazaki verlässt das Kino, das Kamerateam folgt ihm, er beginnt dort im Saal, also wirklich direkt vorm Saal, eine Zigarette zu rauchen und beginnt so zu sagen, ja, ich kann da nicht nochmal reingehen. Ich weiß nicht, das war alles ein Fehler, es ist ein großer Fehler. Und irgendjemand muss hier noch wirklich viel lernen. Also es ist ganz deprimierend. Und dann sagt das beschissene Voice-Over noch so ganz charmant, ja, Goro Miyazaki kennt seinen Vater eigentlich gar nicht so gut. Er hat ihn eigentlich nur über seine Filme kennengelernt. Also die haben eine relativ beschissene Beziehung zueinander. Also es ist
sympathisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir der Film was sagt. Wenn ja, kannst du vielleicht was dazu sagen. Aber ich sag's jetzt einfach mal, was ich sagen wollte. Und zwar sage ich Folgendes jetzt. Mich erinnert der Film ganz stark an Hellraiser 2.
Das finde ich spannend. Okay, warte, doch, sicher kenne ich Hellraiser 2, ja natürlich. Oh, da, wo sie in die Hölle fahren.
Wo sie in die Hölle fahren und das einfach so auf so einem schwarzen Block gedreht ist und überall ist nichts und dann kommen immer irgendwelche Viecher. Und genauso ist es ja hier auch. Also sie laufen da irgendwie durch diese leeren Flächen dann irgendwie und dann läuft ihnen der Papageienkönig hinterher. Und das ist 1:1 wie in Hellraiser 2, wo dann...
Entschuldigung, das ist das Schönste, was ich bis jetzt von diesem Film gehört
auch
habe.
Auch dieser blöde Würfel, der da zusammengesetzt werden muss, das ist auch diese Bauklötze da. Das ist halt,
der fehlt nur noch Pinhead.
Okay. Ja. Der Pinhead versteckt sich halt in dem Reiher.
Ach, das stimmt. Und oh, das passt natürlich auch, dass er sich am Anfang den Stein gegen den Kopf schlägt, ist ja auch schon so direkt der Masochismus.
Natürlich.
Der hier überhand nimmt. Okay. Ich weiß, ich hätte das jetzt am ehesten noch mit dem Lynch-Film verglichen, aber dann setzt man sich doch damit auseinander und merkt, dass glaube ich, Miyazaki doch mehr wollte, als nur irgendwelche unterbewussten Sachen anzusprechen, auch wenn das wirklich sehr, sehr verschoben hat.
Das klingt jetzt sehr nach einem Front gegen David Lynch.
Nee, das ist jetzt eine große Thematik. Was sagst du über David Lynch?
Darüber ich liebe ihn.
Ich liebe ihn auch.
Okay.
Absolut. Aber ich finde, dass er immer so mit dem Unterbewussten arbeitet. Also ich finde, es ist immer so eine gewisse... Oder kannst du... Das ist auch gar kein
Front. Nein, es ist kein intellektuelles Kino im positivsten Sinne.
Ja.
Es ist ein affektives Kino. Es ist ein Unterbewusst... Ja, unterbewusst ist nicht schlecht.
Also es ist wirklich auch kein Front. Also ich würde das sogar als Kompliment auch für der Junge und der Reiher nehmen. Aber ich würde sagen... Im ersten Moment hätte ich gedacht, es ist ein Film, der sich wie Lynch auf das Unterbewusste Konzentriert, aber es ist vielleicht nicht mein Unterbewusstes, sondern wirklich Miyazakis Hass gegen seinen eigenen Sohn oder Versuch, ihn zu lieben.
Ja, also, also ich muss auch sagen, ich finde den visuell ansprechend und so weiter, aber ich muss gestehen, ich habe Miyazaki, den Hype um Miyazaki auch immer eher so stumm toleriert.
Jetzt
Nein,
wird's.
nein, nein, das ist gar nicht negativ. Ich muss nur sagen, vielleicht, aber das ist eigentlich auch kein Kriterium, was man, kein Maßstab, was man an einen Film anlegen kann. Was ich hätte sagen wollen, war, ich habe die Filme zu spät gesehen. Aber ich hatte nicht dieses Kind, diesen Kindheitsmoment, als ich irgendwie da saß und verzaubert mit Chihiro in besagtes Land gereist bin.
Das heilige Land.
Das heilige Land. Sondern, also ähnlich wie bei Saltburn saß ich am Ende so da und dachte mir, also es ist erstaunlich, wie elegant sie jetzt diesen Psychedelika-Trip wieder zusammenbündeln. Und wieder in der realen Welt alles wieder an seinen Platz kommt, da wo es hingehört.
Mit
Nein,
Plätzen kennt
aber.
er sich aus.
Also es gibt diesen Moment, wenn sie durch das Portal zurückgehen und so weiter und die kleine Figur und die alte Frau und seine Mutter und die Schwester, Back to the Future. Back to the Future kam mir auch so ein bisschen in den Sinn. Also so.
Entschuldigung, aber Fridays for Future ist eigentlich auch ein gutes. Also ich meine, Miyazaki ist ja die Natur auch immer sehr wichtig.
Ja klar, aber da
Entschuldigung,
gibt es
aber
dann
ja.
bessere Filme. Mononoke wäre zum
Das
Beispiel
stimmt,
da,
ja.
den kann man dann auch in dem Zusammenhang sehr gut. Und der Film ist auch eindeutig. Also der ist mir wahrscheinlich der liebste von denen.
Tatsächlich lieber als Chihiro.
Chihiro ist ähnlich wirr irgendwie. Also,
Möglich.
aber ich glaube, dass es in meinem Fall einfach ein ganz persönliches Problem, gar nicht so sehr mit Anime ist, auch wenn mir das Timo immer wieder auch im Podcast vorwirft. Oder auch privat soll es ja schon vorgekommen sein, dass da irgendwie der Eindruck entsteht. Ich gebe zu, ich mag Realfilm lieber oder es ist einfach so die Indexikalität des filmischen Bildes ist einfach so mein Steckenpferd, ne? Aber
Schade.
ja, ich habe ja eh ein paar Animes gesehen. So, Heidi, total geil.
Nein, bitte, Jonas, jetzt hier eine Empfehlung an dich und auch alle.
Arcane.
Dankeschön. Wirklich. Ich möchte gar nicht zu viel darüber sagen, aber diesen Herbst kommt, glaube ich, die zweite Staffel. Und da müsste man wirklich, da gibt es so viel Redestoff, eben weil der sich auch mit marxistischen Themen, ich finde, der passt sogar, der würde in diese Reihe sogar beinahe ein bisschen passen, weil er sich eben auch mit einer Klassengesellschaft auseinandersetzt, auf eine ganz interessante Art und Weise. Aber jetzt bleiben wir noch mal kurz bei Miyazaki.
Ja. Deswegen, ich wollte eigentlich nur so ein bisschen den Hintergrund, warum ich mich so ein bisschen zurückhalten will bei dem Thema, weil mir so ein bisschen der persönliche Zugang einfach fehlt. So, ich schätze die Filme, aber ich auf mich springt der Funke selten über. Deswegen nochmal dir das Wort, den Miyazaki-Kosmos
Der
zu
Miyazaki-Kosmos.
vernichten. Oder zu
Nein.
apotheotisieren.
Also ich finde diese Filme ja wirklich große Kunst. Kann ich,
Keine Frage.
keine Frage. Aber man kann ja trotzdem sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen. Also ich meine, mir wurde jetzt eh schon vorgeworfen, dass ich ein dummer Hater bin. Die Hater sagen, ich wäre cringe.
Ja.
Aber ich möchte nochmal auch sagen, dass ich eigentlich auch große Freude mit diesem Film hatte, aber ihn nicht für den besten Film halte. Weil ich eben die visuellen Thematiken für unoriginell halte. Ich halte es für so einen großen Fehler. Also ich habe mich so gefreut auf diesen Reiher. Also das finde ich jetzt auch so eine Bullshit-Meinung. Aber ich fand diese Idee von diesem Reiher mit diesen menschlichen Zähnen so fantastisch. Es wäre einfach so ein unfassbar gutes Beispiel für das, was Freud als das Unheimliche bezeichnet. Einer der wenigen Texte von Freud, die nicht irgendwie darüber reden, dass man, dass Kinder sich gegenseitig anfassen oder so etwas. Eine große Empfehlung auch an den. Also es hätte so ansprechend sein können, aber dann wird da, ich finde, es ist schon fast wieder so, Ich glaube, meine Aversion kommt auch daher, dass sich dieses komische, großnasige Reiherwesen anfühlt wie etwas, das sich besser als Plushie verkauft.
Als was?
Als Plüsch.
Ach so.
Als Plüschobjekt.
Plüschobjekt. Ja, aber auch
wie man das in Deutschland sagt.
Du hast jetzt über die visuelle Ebene gesprochen. Der Film nimmt sich ja relativ lang Zeit, ich glaube eine halbe Stunde oder so, bevor dieser blöde Reiher das erste Mal auftaucht.
Ja.
Und mit dem Bürgerkriegsszenario und der Flucht aus der Stadt aufs Land und so weiter, mit dem Tod der Mutter.
Ja.
Und man könnte ja meinen, dass dann alles, was in dieser Parallelwelt oder in diesem Multiversum an Parallelwelten dann folgt.
Multiverse of Sadness.
Das Multiverse of Sadness. Dass das irgendwie ein Rückbezug oder eine allegorische Verbindung zu diesem Kriegsszenario darstellt. Und das habe ich nicht so ganz gesehen. Also es wird wieder der alte weiße Mann, also in dem war wirklich so, der mit dem Bart, so die Gottesfigur, wie man sie sich so profan vorstellen mag oder so, wird heraufbeschworen, der da irgendwie die Würfel in der Hand hat.
Total.
Oder die Bauklötzchen.
Oder eine gerechte Welt schaffen soll, in der es keinen Krieg gibt.
Genau.
Das gelingt ihm nicht.
Und es gelingt ihm nicht.
Ja. Ja, ich bin auch nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Ich verstehe, was Miyazaki versucht hat zu machen und zu erzählen. Aber für mich war es dann leider auch zu überladen, denke ich. Also ich finde, es wurde einfach zu viel. Und mein Problem ist auch, das ist ein Problem von vielen Miyazaki-Filmen, ist, dass die einen, oder finde ich, ist Chihiro noch der Beste wahrscheinlich, dass die Protagonisten einen nicht an der Hand nehmen. Also die reagieren auf ganz unnatürliche Weisen ganz oft. Und das sagt ihr auch selbst. Das, so, ich weiß nicht, hast du meinen Nachbar Totoro gesehen?
Leider nicht.
Okay, das ist dann natürlich auch dieses riesige Pelzwesen, das irgendwie aussieht wie eine Bestie, das irgendwie Kinder verschlingt. Und die erste Reaktion des Kindes ist, so, ich schmeiß mich jetzt drauf und schrei das an, anstatt wegzurennen und Angst zu haben. Und ich finde, in dem Film geht das noch ein bisschen und ich finde, hier ist es dermaßen kompliziert, aber vielleicht gerade deshalb notwendig, dass ich finde, dass man ein bisschen mehr Händchen halten gebraucht hätte. Vielleicht ändert sich das natürlich bei einem zweiten Viewing. Aber ich finde, es wird dermaßen viel erzählt, also wirklich dieses Trauma der gestorbenen Mutter, natürlich der Krieg, der damit einhergeht, der damit eigentlich voll in Verbindung steht. Dann das Erbe, was geben wir weiter an die nach uns kommen? In Verbindung mit dem Krieg natürlich. Das finde ich auch so spannend, dass der Vater...
Erfahrungsarmut geben wir weiter. Walter Benjamin.
Alter Benjamin.
Ja. Ja, schon so ein bisschen, oder? Es ist ja am Schluss ist ja nichts richtig aufgelöst. Das löst sich ja nicht in Wohlgefallen auf. Das muss
absolut.
Man
aber das ist so ein absolut abruptes Ende. Das ist es ja. Also ich meine, ich weiß auch nicht... Wohlgefallen ist es ja eigentlich nichts, in dem dieser Film endet.
Ja.
Also es bleibt, das ist auf gewisse Art und Weise, finde ich das fast charmant, weil es bleibt eigentlich komplett uns überlassen, wie wir dieses Ende interpretieren. Ob es jetzt tragisch ist oder positiv. Und das finde ich auch, irgendwo finde ich das eben auch positiv, weil das eigentlich uns als Betrachtenden die Möglichkeit gibt, zu interpretieren. Es ist uns überlassen und das finde ich ja immer die besten Kunstwerke, die dir nicht etwas aufzwingen, sondern die Möglichkeit geben, aufzunehmen und dir selbst eine Meinung zu bilden. Aber der Film hat mich nicht zufriedengestellt, auf und eine gewisse Art und Weise.
Wenn ich in Anbetracht der Dauer, die wir jetzt auf dem Kasten haben schon, vielleicht versuchen kann, das so ein bisschen zu bündeln, was wir jetzt hatten. Also es ist ein Stammtisch, es ist eine bunte Mischung. Ne? Das ist ja das Konzept dahinter auch, dass man auch abschweifen darf. Aber dass so eigentlich die Essenz jetzt so ein bisschen war, dass auch, und das spiegelt sich auch in Serien wieder, ohne dieses Fass jetzt aufzumachen, aber dass eine scheinbare also Differenziertheit versucht wird, erzeugt zu werden durch eine Komplexität. Also indem man möglichst viel reinstopft. Mhm. Also das haben wir in Saltburn, das hatten wir auch in Triangle of Sadness, das hatten wir jetzt auch in Der Junge und der Reihe. So dass, dass da so ein bisschen eigentlich man dann so ratlos da sitzt und aber auch nicht so wie bei David Lynch, dass man einfach sagen kann, ich lasse diesen Fiebertraum auf mich wirken und assoziiere wild und nehme dann für mich da was raus, sondern dass da wirklich aktiv Diskurse reingebracht werden. Ja. Krieg, Erbschaft, Generationen, Kapitalismus, Begehren und so weiter, Feminismus, Geschlechterverhältnisse, mögliche andere ökonomische Organisationsstrukturen und das dann alles so reingestopft wird und dann kommt sowas bei raus, wo man Ansätze finden kann, aber man kommt nicht, also man kann das Werk so als Gesamtes nicht fassen und das ist, glaube ich, eine Krankheit der Gegenwart, dass gerade in Serien merkt man das auch immer stark, wenn dann 500.000 Figuren da sind, die alle mit dem und hier und so weiter, dass aber eigentlich die große Virtuosität in der Verdichtung liegt. Also vielleicht, um auf die Frage zurückzukommen.
Ein Plädoyer für Parasite.
Ein Plädoyer für Parasite, auf jeden Fall. Und vielleicht liegt darin auch die Zukunft, weil wir vorher darüber gesprochen hatten, dass wir zurückfinden zu einer Einfachheit. Und das ist im positivsten Sinne gemeint von einem Fassbinder, von einem Ingmar Bergman, von einem Vittorio De Sica, von Rossellini, von diesen ganzen Leuten, die wirklich auf kürzester Zeit, so Filme werden ja auch immer länger, Serien werden auch immer länger, die in 70, 80 Minuten schlingen, sie schafft es in 60, anderes Thema, aber die in 70, 80 Minuten eigentlich alles sagen. Die brauchen keine 2 Stunden, die brauchen nicht 50 andere Figuren. 3, 4 Figuren, ganz klar, und das sind oft die Werke, die dann vielleicht mehr auslösen, als wenn man da so ein Potpourri gestaltet aus allen möglichen Gegenwartsdiskursen, die man reinstopft. Barbie. Aber machen wir das Fass nicht auf.
Das Fass. Lieber den Fassbinder nochmal aufmachen.
Ja.
aber da stimme ich mich voll mit.
Oder den Fassbinder das Fass noch nicht zubinden lassen.
Oh, wir steigern uns. Perfekt. Um einen griechischen Sänger zu zitieren.
Costa Cordalis.
Nein. Jetzt ist mir leider der Name entfallen, aber Rainer Werner Fassbinder.
Also.
So. Ja. Das war jetzt ein sehr intelligentes Zitat. Das wollte ich unbedingt, diesen Akzent wollte ich jetzt unbedingt hier nochmal reinbringen.
Ja.
Um das Niveau und den Alkoholzustand darauf aufmerksam zu machen. Aber ich stimme dir voll zu, ich bin ja auch allgemein ein großer Fan von kurzen Filmen, muss ich sagen. Ein Film, der mich da in letzter Zeit wahnsinnig begeistert hat, ich weiß leider nicht, ob du den gesehen hast, aber es ist auch eine Empfehlung an dich und jetzt werde ich hier handgreiflich an die Menschen da draußen. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Ein Junge und drei
Tiere. Die Bremer Stadtmusikanten.
Es fehlt leider ein Hahn, ja. Mhm. Und ich glaube, ein Maulwurf war auch nicht dabei. Aber es ist auch so ein Film, der dauert 20 Minuten, ich glaube 23 oder 22, Animationsfilm, der sich eben mit ganz simplen Themen auseinandersetzt, nämlich was ist ein Zuhause, was bedeutet Zuneigung und mit welchen Menschen oder Kreaturen, in diesem Fall fast eher, möchte ich mich umgeben. Mhm. Und er schafft diese Themen wirklich in 20 Minuten und auch mit trotzdem, wirklich 20 Minuten und trotzdem gibt es unfassbar viel Schweigen zwischendrin, sich damit auseinanderzusetzen. Und das sind dann halt solche Werke, die wirklich on point sind und die ich mir dann auch gerne, also ich habe mir den, glaube ich, 3-mal oder 4-mal dann angeschaut, weil ich mir gedacht habe, das ist so pointiert, der hat in so kurzer Zeit so viel zu sagen und jetzt wird alles so verdoppelt und gestretched und ja, es fühlt sich so an, wie als müsste der Content vermehrt werden.
Mhm.
Also Content finde ich ja allgemein so ein
ekelhaftes Wort,
ein ekelhaftes weil Englisch. Wort, weil eng. So auf der Seite bin ich dann, ja, Neudeutsch nennen wir es jetzt mal,
ja.
Um Wolfgang M. Schmidt zu zitieren. Finde ich ja schon auch lustig, aber ja, Content ist dann schon wirklich dieses, man muss mehr haben, weil mehr ist gut.
Ja.
Und auch dieses Binden an Serien. Ich bin ja deshalb auch ein großer Serienhater. Weil man, das ist dann Zeug, das man auch nicht mehr aktiv konsumiert, sondern dann beim Bügeln schaut, weil nach der vierten Staffel von Breaking Bad, will ich jetzt sagen, aber das kann ich noch gar nicht sagen, so weit bin ich noch gar nicht. Sobald dann die Fehlerfolgen irgendwo einsetzen, ist es ja auch einfach nur noch eine Ablenkung vom Alltag. Hm. Aber das ist vielleicht auch...
Also mein Plädoyer dazu wäre, Timo wollte ja heute eigentlich auch dabei sein und das wäre auch ein Themenfeld gewesen, was wir angeschnitten hätten. Aber mein Plädoyer dazu wäre, ich schaue mir Serien an, wenn sie den Test durch die Zeit bestanden haben. Also Twin Peaks, Hospital der Geister, The Wire schaue ich mir jetzt gerade an, weil das ja dann doch so Sopranos, solche Sachen, die dann wirklich nach 10, 20 Jahren immer noch im Gespräch sind, dann kann man sie sich anschauen. Aber diese ganzen Eintagsfliegen von Miniserien, die auf Netflix und Co. kursieren, das ist nur, das kommt man halt nicht mehr zum Filme schauen.
Ja, schön formuliert.
Ja.
Ja, es ist schade.
Zum Filme sehen.
Filme sehen.
Ja.
Wann kommt der Buzzcut?
Bitte?
Nichts.
Okay. Gut, in diesem Sinne schließen wir das. Ein Plädoyer, das hieraus vielleicht abzuleiten wäre, für eine neue Einfachheit im Kino.
Ja, auf alle Fälle. Eine linke Einfachheit, bitte. Aber nicht so schlimm wie I Came By. Der ist auch einfach und links.
Mhm.
Marxistisch ist, glaube ich, cooler als der Ausdruck links, finde ich eigentlich.
Aber was ist schon links?
Was ist schon links? Das Gegenteil.
Ich habe nur so ein Zeichen gemacht, das ist alles eine Frage der Perspektive.
Da hat sich jetzt Timo versteckt oder so.
Nein, nein. Da ist niemand.
Da ist niemand.
Nein, nein.
Niemand.
Okay. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jan, danke, dass du da warst.
Gerne, gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.